ARD.
Es ist ein heißer Tag im Wiener Hochsommer 2024. Die Zeitungen sind voll mit der Hitzeblase, die sich durch den Süden Europas schiebt und bald auch Österreichs Hauptstadt erreichen soll. Es wird also noch wärmer. Neben diesen Wettermeldungen gibt es noch ein zweites Top-Thema in den Medien. Überall ist groß das Gesicht der jungen Frau zu sehen, die die ganze Stadt zu erwarten scheint. US-Megastar Taylor Swift wird auf ihrer Eras-Tour, die 2 Jahre lang dauert, auch hier in Wien vorbeischauen. Und weil selbst ein Stadion mit rund 60.000 Plätzen kaum alle ihre österreichischen Anhänger fassen kann, wird sie gleich an 3 Tagen hintereinander spielen. Insgesamt werden rund 200.000 Fans erwartet. Morgen, am 8. August, ist das erste Konzert angesetzt. Und schon heute ist Swift irgendwie da, am Ernst-Happel-Stadion, blickt hundertfach von den Zeltwänden der eilig aneinandergezimmerten Pavillons. Early Merch wird hier verkauft. Die ersten Erinnerungsstücke an ein Konzert, das noch gar nicht stattgefunden hat. Shirts, Sporttaschen, Caps, Jogginghosen mit dem Gesicht der 34-Jährigen und den endlos vielen Tourdaten. Auf einem der T-Shirts sieht die Sängerin aus wie eine Madonna. Um sie herum formen sich Worte wie ein Heiligenschein. It was rare, I was there, I remember it all too well. Es war besonders, ich war dabei, ich erinnere mich nur zu gut. Die, die sich dort zu Hunderten am Merchstand am Vortag der Konzerte treffen, werden, ohne es zu ahnen, die einzigen sein, die dem berüchtigten Swift-Gemeinschaftsgefühl wenigstens etwas nahe kommen. Denn noch an diesem Abend, um die Zeit etwa, als die T-Shirts zusammengeräumt werden, kommt die Meldung. Es wird keine Konzerte geben, zumindest nicht in Wien. Es gibt Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag. Die Sicherheit der Besucher kann nicht garantiert werden. Eine Absage und das gleich 3-mal. Die Zehntausenden, die bereits angereist sind, treffen sich in der Innenstadt, singen ihre Lieblingssongs und versuchen wenigstens irgendeine Taylor Swift-Erinnerung mitzunehmen. Aber so tragisch die Konzertabsagen für viele auch sind, möglicherweise sind sie als Fangemeinde da einer grausigen Tat entgangen. Die Sicherheitsdienste haben die Gefahr rechtzeitig erkannt und entsprechend gehandelt.
Gott sei Dank konnte diese Tragödie verhindert werden. Und derzeit ist es auch so, dass viele Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die extra nach Österreich gekommen sind, ausländische Gäste, die gerade jetzt sehr traurig sind.
Sagt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in einer Presseansprache. In Wien konnte also möglicherweise das verhindert werden, was einige Monate zuvor für die Besucher der Krokus City Hall in Moskau schreckliche Realität geworden war. Freitag, der 22. März 2024. Fans der russischen Rockband Picnic sind gerade dabei, sich in der Konzerthalle am nordwestlichen Stadtrand Moskaus ihren Weg zu ihren Plätzen zu bahnen.
Die Krokus City Hall ist unter anderem ja auch ein Konzertsaal gewesen, wo es eben sehr populäre Musikfestivals gegeben hat. Und deshalb waren auch relativ viele Leute eben da gewesen.
6.200 Tickets wurden verkauft. Die Fans freuen sich auf einen Abend mit der Band, die zu den Urgesteinen der russischen Rockmusik zählt. Doch noch bevor die Musiker die Bühne betreten, spielen sich draußen vor der Halle Szenen ab, mit denen keiner gerechnet hätte. Mindestens 4 in Tarnuniformen gekleidete Männer fangen um kurz vor 20 Uhr von außen an, auf eine Glaswand des Gebäudes zu schießen. Als sie sich so keinen Zutritt verschaffen können, laufen sie zu einem der offiziellen Eingänge. Handyvideos zeigen die dramatischen Szenen, die dann folgen.
Die Attentäter drangen in die Halle ein und schossen auf alles, was sich bewegte, kämpften sich ihren Weg vor bis in den Konzertsaal, schossen auch im Konzertsaal um sich, schossen auf flüchtende Menschen, die in Panik versuchten, diese Konzerthalle zu verlassen. Die Attentäter hatten nicht nur Kalaschnikows, sondern auch Brandsätze dabei, die sie warfen und mit dem Ziel, die Konzerthalle in Brand zu setzen.
Offensichtlich haben die Angreifer irgendeine Brennflüssigkeit, das heißt mal Benzin, mal heißt es einfach nur irgendeinen flüssigen Brandbeschleuniger, tatsächlich angezündet und dadurch hat sich dann der Brand eben tatsächlich auch beschleunigt. Also es ist dann eben zu einem Großfeuer gekommen.
Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Die, die können, versuchen panisch zu fliehen.
Und das kam dann eben noch dazu, dass Menschen nicht nur erschossen wurden, sondern dann auch durch Flammen getötet wurden, durch die Rauchentwicklung getötet wurden, weil tatsächlich dann diese Halle innerhalb relativ kurzer Zeit lichterloh in Brand stand.
Am Ende sterben über 140 Menschen, mehr als 500 sind verletzt. Was dieser Anschlag in Moskau und die Terrorpläne in Wien gemeinsam haben, in beiden Fällen gab es im Vorfeld geheimdienstliche Hinweise, aber es wurde nicht in beiden Fällen entschlossen darauf reagiert.
Das war schon ein Schock zu sehen, was das für ein Riesenanschlag war im Endeffekt. Mit so vielen Toten, ich hätte das auch in Moskau nicht für möglich gehalten, weil das natürlich auch etwas über die Leistungsfähigkeit der russischen Sicherheitsbehörden sagt. Und als dann klar war, das geht auf das Konto des IS, da habe ich schon gedacht, mein lieber Schwan, die sind tatsächlich in der Lage, einen so großen Anschlag zu realisieren und das auch noch in Moskau bzw. in Russland.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten die Geheimdienste anderer Länder angeschaut. Und jetzt, in der dritten, tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder auch das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot, und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und dieses Mal geht's um eine Brutstätte für Terroristen, die meisten von uns gar nicht auf dem Zettel haben. Und darum, wie unterschiedlich Staaten mit den geplanten oder auch geschehenen Terroranschlägen bei sich umgehen und den Warnungen vor ihnen. Taylor Swift, Picknick und der Schrecken der Dschihadisten.
Ich glaube, es gibt niemanden, der in einer solchen Situation ruhig bleiben kann. Also die Frage ist dann eher der Grad der Nervosität oder der Panik.
Das ist Björn Blaschke, Studioleiter im Hörfunk des ARD-Studios in Moskau und damit zuständig nicht nur für Russland, sondern auch für den Nord- und Südkaukasus und Zentralasien. Das wird noch wichtig werden. Die Situation, von der er hier spricht, ist die in der Konzerthalle während des Anschlags. Die Handyvideos, die davon erzählen, was genau sich da für einen Wahnsinn abgespielt hat, haben sich bei Blaschke eingebrannt. In den Tagen danach fluten sie die sozialen Netzwerke. Und ein Gedanke beschäftigt ihn dabei immer noch.
Es gibt Leute, die cool genug sind, immer noch das Handy rauszuziehen und zu filmen, was ich schon echt interessant finde. Aber man sieht eben auch auf diesen Aufnahmen, dass die Leute versuchen, einfach sich in Sicherheit zu bringen, in Deckung zu gehen, wegzulaufen. Panik. Aber eben, wie gesagt, auch Leute, die ruhig genug sind zu filmen noch.
Kurz nach der Tat werden auch Bilder der russischen Sicherheitskräfte veröffentlicht. Zu sehen sind die Dinge, die sie gesichert haben. Munitionsgürtel, eine Kalaschnikow und mehrere Tüten voller eingesammelter Patronenhülsen.
Die da, ich glaube, wirklich kiloweise eingesammelt worden sind von den russischen Sicherheitskräften, die dann, wie gesagt, im Nachhinein in die Krakow City Hall gegangen sind.
Ein vielleicht kleines, aber ganz schön erschütterndes Detail. Eine Patronenhülse wiegt nur um die 17 Gramm. Um kiloweise davon einsammeln zu können, müssen also hunderte Schuss in der Halle gefallen sein. Es ist eine Schreckenstat, die ganz Russland mitnimmt. Sonntag, zwei Tage nach dem Attentat, wird Staatstrauer ausgerufen. Hunderte versammeln sich im Regen vor der Halle. Kinos, Museen, alles hat an diesem Tag geschlossen. Auf den Videoleinwänden des Landes flackert eine einzelne Kerze mit dem Satz: Maiskadbim. Wir trauern.
Die Menschen waren geschockt. Leute sind hingegangen, haben freiwillig Blut gespendet für die Opfer, die eben überlebt haben. Es sind Blumen niedergelegt worden.
Sagt Björn Blaschke. Der russische Staatschef Wladimir Putin wendet sich kurz nach dem Anschlag per Fernsehansprache an sein Volk.
Russland hat als erstes eine Spur in die Ukraine gelegt. Man hat gesagt, dass die Drahtzieher, sie haben sehr früh von Terrorismus gesprochen, aber haben versucht, eine Verbindung zum Ukraine-Krieg herzustellen. Was Kiew weit von sich gewiesen hat und was ja auch nochmal dadurch sozusagen konterkariert wurde, dass der Islamische Staat sich zu dem Anschlag bekannt hat.
Für Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, war dagegen schnell klar, dass es sich um einen Anschlag des IS handeln muss.
Also erstens ist das Operationsmuster ein typisches für den IS und zweitens ist ja unmittelbar die Bekennung gefolgt. IS hat sich am selben Tag, glaube ich, am selben Abend noch bekannt. Und drittens, das Bestreiten Russlands steht auf sehr, sehr wackeligen Füßen und ist in seiner Absicht sehr durchschaubar. Aller Unmut dieser Welt muss zurzeit auf die Ukraine gelenkt werden, damit man hier sowohl im Inland als auch im Ausland das Feindbild aufrechterhält. Das ist die eigentliche sehr leicht zu durchschauende Absicht dahinter.
Auch ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg hält die Version, dass ein IS-Ableger für diesen Anschlag verantwortlich ist, für plausibel. Denn der IS veröffentlicht nach dem Anschlag sogar ein Video,
in dem zu sehen ist, wie die Attentäter in der Krokus City Hall vorgegangen sind. Russland hat das zunächst bestritten. Der russische Präsident hat dann aber nach einer Weile zugegeben, dass es ein islamistischer Anschlag war, hat dann aber trotzdem versucht, die Verantwortung in die Ukraine zu lenken.
Sogar ein Deepfake-Video, auf dem der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Oleksiy Danilov, zu sehen ist, kommt zum Einsatz. Angeblich bezeichnet er den Anschlag in Moskau im Video als spaßig. Das Ganze wird jedoch schnell als falsch entlarvt. Vielleicht geht es den russischen Ermittlern auch darum, eine Version anzubieten, bei der sie nicht ganz so mies dastehen. Denn zur Aufarbeitung dieser Tat gehört auch, die russischen Behörden haben vieles nicht ernst genug genommen. Der Anschlag hätte vielleicht verhindert werden können.
Es gab im Vorfeld eine ziemlich konkrete Warnung der amerikanischen Geheimdienste, die vor einem islamistisch motivierten Anschlag in Russland gewarnt haben.
Am 7. März 2024, zwei Wochen vor dem Anschlag auf die Krokus City Hall also, meldet der US-amerikanische Nachrichtendienst CIA an seinen russischen Counterpart, dass Moskau Ziel eines Attentats werden könnte. Und nicht nur das.
Offenbar haben sie sogar vor einem Anschlag auf die Krokus City Hall gewarnt. So konkret soll diese Warnung gewesen sein, haben wir mittlerweile aus den USA erfahren.
In der Warnung ist allerdings die Rede von einem Anschlag innerhalb der nächsten zwei Tage. Und in denen passiert dann erstmal nichts.
Man hat zunächst versucht, das als Propaganda zu diskreditieren, hat behauptet, dass es den Amerikanern darum gehe, die russische Gesellschaft zu destabilisieren.
Ob Russland den Warnhinweis trotzdem ernst genommen hat und dem Tipp nachgegangen ist, das ist nicht bekannt. Bemerkenswert war aber, dass die Amerikaner öffentlich gewarnt haben.
Das dürfte damit zu tun haben, dass sie sicherlich auch eigene amerikanische Staatsangehörige, die sich noch in Russland befinden, auf diese Weise warnen wollten. Auf der anderen Seite konnte man auf diese Weise natürlich auch öffentlich deutlich machen, dass man Russland gewarnt hatte.
Bemerkenswert auch, wenn man bedenkt, die russischen und die amerikanischen Geheimdienste gelten als verfeindet. Sie spionieren sich gegenseitig aus. Aber
grundsätzlich gilt auch jetzt in Kriegszeiten, dass man vor Terroranschlägen warnt, auch Länder, mit denen man nicht befreundet ist. Solche Warnhinweise werden trotzdem weitergegeben, weil man im Endeffekt der Überzeugung ist, dass alle ein gemeinsames Interesse haben, dem Terrorismus Einhalt zu gebieten. Und deswegen wird auch ein Land wie Russland gewarnt.
Auch Bruno Kahl vom Bundesnachrichtendienst bestätigt uns, wenn Menschenleben in Gefahr sind, dann gehört es sich einfach, auch unter nicht befreundeten Staaten, dass man sich gegenseitig warnt.
Das tun die amerikanischen Dienste, das tun auch die deutschen Dienste und sie tun es auch ganz konkret gegenüber Ländern, mit denen man eher diplomatisch in ganz abgekühlter Sphäre lebt. Das gehört, finde ich, zur Zivilisation dazu und umgekehrt tun diese Länder das auch.
Es gehört also zum guten Ton unter den Diensten, sich gegenseitig zu warnen, auch wenn man sich sonst vielleicht nicht grün ist. In Sachen internationaler islamistischer Terrorismus sind sich da einfach alle einig. Warum das trotzdem nicht ganz und gar selbstlos abläuft und welche Motive da noch eine Rolle spielen, erfahrt ihr in unserer Hintergrundfolge zur Frage, wie vernetzt sind Spione untereinander? ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg steht uns wieder Rede und Antwort. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gleich im Anschluss an diese Folge hören. Kurze Zeit nach dem Anschlag in der Crocus City Hall wird im Internet ein Video veröffentlicht. Die Person, die es aufgenommen hat, rennt durch einen Wald. Man hört sie schwer atmen. Der Mann rutscht schneebedeckte Hänge herab, rast zwischen Zweigen, Ästen und Laub hindurch. Er jagt etwas. Er jagt jemanden. Und er ist nicht allein. Ab und zu sind andere Gestalten zu sehen. Einige in Tarnuniformen, andere in Jeans, aber alle mit Gewehren. Und dann sind plötzlich mehrere Stimmen zu hören. Sie rufen aufgeregt. Auch der Mann mit der Kamera sagt etwas auf Russisch. Er wird schneller. Und dann sieht man, wie er auf eine Gruppe zuläuft. Ein Kreis, der sich um einen am Boden kauernden Mann gebildet hat. Der hält die Arme schützend über sich. Er trägt nur ein T-Shirt. Er jammert, er schreit, er weint. Zwei Schüsse sind zu hören, aber sie scheinen nur in die Luft gegangen zu sein. Die Uniformierten zerren den Gefangenen nach oben. Und dann endet der Clip abrupt. Das Video, das inzwischen auf YouTube zu finden ist, zeigt angeblich, wie Beamte des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, einen der mutmaßlichen Täter des Terroranschlags auf die Crocus City Hall festnehmen. Oder ist das alles doch nicht echt?
Man muss bei allen Angaben, die wir von der russischen Seite haben, dazu, wie die Attentäter festgenommen wurden, sehr vorsichtig sein. Es handelt sich um Angaben des russischen Geheimdienstes FSB. Letztlich wissen wir nicht genau und nicht sicher, wie es sich zugetragen hat, aber der FSB hat es so dargestellt, dass 4 Attentäter in einem Renault Clio, einem weißen Renault Clio, geflüchtet seien, mit dem Versuch, sich in die Ukraine abzusetzen, und genau bei diesem Versuch, nämlich in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Grenze, dann festgenommen werden konnten. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, wissen wir nicht.
Letztendlich werden mindestens 11 Personen festgenommen. So ganz exakt lässt sich das aber gar nicht sagen, erklärt uns Michael Götschenberg.
Es gab weitere Festnahmen in Tadschikistan durch tadschikische Behörden. Es gab Festnahmen in der russischen Teilrepublik Dagestan. Das Problem bei all diesen Festnahmen ist, dass wir überhaupt nicht beurteilen können, ob sie tatsächlich Personen gefunden haben, die mit diesem Anschlag etwas zu tun gehabt haben.
Also wurden da wirklich Terroristen festgenommen und angeklagt oder doch Bauernopfer? Menschen, die einfach das Pech hatten, zu gut in das Feindbild vom angeblichen ukrainischen Drahtzieher zu passen. Das lässt sich leider nicht genau sagen. Aber so ist es mit vielem rund um die russischen Ermittlungen zum Anschlag auf die Konzerthalle. Etwa die Staatsangehörigkeiten. Björn Blaschke aus dem ARD-Studio Moskau sagt, die Angreifer sollen überwiegend aus Tadschikistan kommen, beziehungsweise tadschikische Pässe dabei gehabt haben.
Das heißt, aus einem zentralasiatischen Land, das relativ weit weg ist von Russland, aber woher im Jahr ungefähr 1 Million Männer sind es überwiegend, nach Russland gehen, um sich da als Billiglohnkräfte zu verdingen in allen Bereichen, auf Baustellen beispielsweise. Das ist relativ leicht, wenn man als Tadschike nach Russland möchte. Man braucht kein Visum oder ähnliches. Man setzt sich einfach ins Flugzeug und kommt an, und man muss dann nach einem Jahr mal wieder ausreisen und kann dann normalerweise auch wieder zurückkehren. Also der russische Arbeitsmarkt ist komplett abhängig von solchen Arbeitskräften. Also man sagt, dass 1/5 der Männer Tadschikistans sich in Russland verdingen.
Tadschikistan, das Land der Gastarbeiter, die sich nicht selten wie Arbeitssklaven fühlen. Es ist nämlich auch ein bettelarmes Land und eines, in dem mehr als 90% der Bevölkerung Muslime sind. Die Angst ist groß, dass sich in diesem Land etwas zusammenbrauen könnte, sich Menschen radikalisieren. Afghanistan ist direkt nebenan. Aus diesem Grund hat der Präsident denjenigen, die noch im Land sind, die ihr Geld also nicht im Ausland verdienen, strenge Regeln auferlegt. Björn Blaschke erzählt uns davon.
Und das hat was damit zu tun, dass in Tadschikistan selbst die Religion keine Rolle spielen soll. De facto ist es so, dass man dort noch nicht mal Arabischunterricht nehmen kann. also die Sprache des Koran, nicht im Original lesen kann. Die Ordnungskräfte dort achten sehr darauf, dass die Männer nicht zu lange Bärte tragen, dass die Frauen nicht mit einem Niqab oder einem normalen Kopftuch herumlaufen.
Die Menschen in Tadschikistan werden also in ihrer Religionsfreiheit zu Hause extrem eingeschränkt. Aber kaum kommen sie dann ins Ausland und viele von ihnen gehen ja zum Arbeiten fort, erleben sie zum ersten Mal ganz anders. Auch als Trost und als eigene Identität in der Fremde, die in ihnen oft nur die billige Arbeitskraft sieht. Und im schlimmsten Fall führt diese Mischung aus gesellschaftlicher Ausgrenzung und der ersten wirklichen Religionserfahrung dann ins Extreme.
Wenn diese Leute dann nach Moskau kommen und dann irgendwelchen militanten Religionsfanatikern in die Fänge geraten, was relativ leicht ist, weil die ganzen Zentralasiaten eigentlich nicht besonders beliebt sind unter Russinnen und Russen. Also sie sind sozusagen isoliert und auch auf ihre Community beschränkt. Dann kann es natürlich passieren, dass, ich sag mal, Fänger der radikalen Art diesen Leuten auch weismachen kann, pass auf, das, was ihr als Islam kennengelernt habt, das entspricht überhaupt nicht der Religion. Ihr müsst viel härter durchgreifen. Und dadurch hat man in Russland wahrscheinlich viel mehr militante Islamisten, als man sie in Tadschikistan findet.
Aus Sicht von Terroristen ist das ideal. Ehemals unterdrückte Muslime ohne feste Bindung in einem fremden Land sind leicht für sie ansprechbar. Zum Beispiel für die Prediger vom sogenannten Islamischen Staat. Auch die Terroristen von der Crocus City Hall bekennen sich offenbar zu dieser Terrorgruppe. Allerdings nicht zum IS selbst, sondern zu einer ganz bestimmten Untergruppe, dem ISPK. Michael Götschenberg.
ISPK ist so etwas wie eine Tochterorganisation des sogenannten Islamischen Staats, beheimatet in der Region Afghanistan, also nicht nur in Afghanistan, sondern in den zentralasiatischen Ländern insgesamt. Mit dem Namen PK für Provinz Khorasan, das ist die alte Bezeichnung für diese Region, die der IS sich zu eigen gemacht hat.
Khorasan ist ein mythisches Gebilde aus der Frühzeit des Islam.
Das ist Susanne Schröter, Ethnologin, Professorin an der Goethe-Universität und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Sie sagt, die Provinz Khorasan umfasst in der Vorstellung der ISPK-Anhänger den Iran, Teile der angrenzenden zentralasiatischen Staaten und Afghanistan.
Und ja, ist nicht real tatsächlich, aber das ist so eine gedachte Provinz eines zukünftigen und ehemaligen islamischen Reiches. Und da sieht man auch ganz genau, einfach, dass man diesen Begriff verwendet, weil das Ziel eben ist, anzuschließen an eine glorreiche Vergangenheit und die dann fortzuschreiben.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Hochzeit des IS, der in Teilen von Syrien und dem Irak ein Kalifat ausgerufen hat. Darum ist es ja inzwischen etwas ruhiger geworden. Es gab einen internationalen Militäreinsatz gegen den IS. Auch Russland hat darin an der Seite von Syriens Machthaber Assad gegen die Terroristen gekämpft. Die USA haben 2019 den Anführer Abu Bakr al-Baghdadi getötet. Und spätestens seit der Corona-Pandemie hört man noch weniger davon. Und quasi im Windschatten dieser Ereignisse hat sich schon 2015 der Ableger ISPK gegründet. Heute gilt der unter Experten als aktiver und gefährlicher denn je. Und das führt zu Spannungen, auch untereinander. Zum Beispiel mit den radikalen Islamisten in Afghanistan. Denn
ISPK befindet sich in einem Spannungs- und Wettbewerbsverhältnis, kann man sagen, mit den Taliban. Die Taliban sind nach Überzeugung des IS-Ablegers nicht konsequent in der Auslegung des Islam, nicht radikal genug.
Man kämpft also nicht nur gegen die vermeintlichen Ungläubigen, sondern auch gegen die Glaubensbrüder, die nicht radikal genug sind. Wegen der Spannung zwischen Taliban und ISPK kommt es in Afghanistan immer wieder zu Anschlägen und Kämpfen. Susanne Schröter erklärt den Unterschied zwischen Taliban und ISPK so.
Die Taliban sind eine nationalistische islamische Organisation. Die sind ganz zufrieden damit, dass sie jetzt wieder in Afghanistan herrschen, während der IS einfach einen globalen Anspruch hat. Und das sieht man auch an den Volksleuten. Die Taliban waren vorwiegend aus afghanischen Menschen zusammengesetzt, vor allem aus Pashtunen. Und der IS war schon von Anfang an eine internationale islamistische Terrorgruppe. Also das heißt, da konnte jeder sich anschließen. Und das ist beim IS, Abteilung Khorasan, genauso. Da sind natürlich Leute aus der Region, also Afghanistan, aber auch aus den zentralasiatischen Republiken drin, aber gleichermaßen eben auch Araber, Inder, westliche Leute. Also jeder kann, der möchte, sich da anschließen. Das ist der große Unterschied.
Und als globale Terrororganisation ohne eigenes Territorium müssen Organisationen wie IS und auch sein Ableger ISPK immer wieder von sich reden machen.
Und zwar mit Anschlägen, weil es gibt ja keinen islamischen Staat. Und das ist ein Fernziel und dieses Fernziel, das soll durch Krieg erreicht werden und durch spektakuläre Aktivitäten, also Anschläge und ganz besonders auch im Westen. Und Russland gehört zum Westen. In der Logik dieser Leute gehört Russland zum Westen, weil Russland eher säkular oder christlich orientiert ist und nicht muslimisch orientiert ist. Und das ist sozusagen das Gesamtpaket des Westens. Und dem Westen hat man den Krieg angesagt, das ist ganz klar.
Michael Götschenberg sagt, der ISPK hat schon seit geraumer Zeit öffentlich den Anspruch erhoben, auch in Westeuropa große Anschlagsszenarien verwirklichen zu können.
Und dass es tatsächlich gelungen ist, einen derart großen Anschlag in Moskau zu realisieren, macht deutlich, dass die Organisation offenbar tatsächlich dazu in der Lage ist. Und das ist natürlich ein Signal, das auch die deutschen Sicherheitsbehörden sehr ernst genommen haben.
Durch diese Anschläge, so Susanne Schröter, soll nicht nur eine Warnung an den Westen gesendet werden, man erhofft sich auch, dass sich Menschen der eigenen Terrororganisation anschließen.
Anschläge provozieren immer eine Reaktion des Staates. Ein Staat muss reagieren, wenn seine Bürger angegriffen werden. Und jetzt hofft man, dass durch diese Reaktionen die Muslime gegen den Staat aufgebracht werden. Und merken, der Staat, der westliche Staat ist gegen die Muslime. Also schließt euch uns an und dann werden wir immer stärker werden und irgendwann können wir dann in den großen Krieg starten. Das ist sozusagen die Idee dabei. Niemand möchte sich einer Gruppe anschließen, die verliert, sondern man schließt sich immer den Siegern an. Und wenn es ihnen gelingt, Anschläge tatsächlich durchzuführen, dann können sie stärker rekrutieren als dann, wenn es immer wieder vereitelt wird.
Erinnert ihr euch noch an das Perpetuum mobile im Physikunterricht? Vielleicht tauchte das bei euch in der Schule auch woanders auf. Auf jeden Fall immer mit dem Zusatz, das gibt's nicht, das kann's gar nicht geben. Ein System, eine Maschine vielleicht, die sich selbst so viel Energie zuführt, wie sie verbraucht. Beim IS und auch beim Ableger ISPK ist die Logik dieselbe. Jeder Anschlag facht den Hass, die Abwehr, die Diskriminierung gegen Muslime an, von denen sich einige wenige wiederum dem IS oder einem seiner Ableger anschließen, weil sie glauben, wenigstens dort einen Platz zu finden und wieder neue Anschläge planen, die möglichst weltweit wahrgenommen werden, sagt Bruno Kahl vom Bundesnachrichtendienst.
Und das ist in früheren Zeiten natürlich in erster Linie dadurch gelungen, dass man sich andere Schauplätze suchte, die besonders viel Aufmerksamkeit generieren, Weltöffentlichkeit herstellen. Ein gutes Beispiel ist das, was in der Nähe von Moskau geschehen ist in diesem Jahr, in dem Krokustheater. Und entsprechende Erfolge bei der Euro-Fußballmeisterschaft oder bei den Olympischen Spielen hätten natürlich eine analoge Wirksamkeit hergestellt. Weltöffentlichkeit, große Aufmerksamkeit, große Panik.
Aber mit dem Attentat auf die Krokus City Hall ist dem ISPK ja schon ein, aus ihrer Sicht zumindest, Erfolg geglückt. Einer, der Aufsehen erregt hat. Und nun traut man ihnen auch in anderen westlichen Staaten Großes zu. Eben auch neue Anschläge auf Massenveranstaltungen. Das wiederum sorgt für neues Personal, erklärt Susanne Schröter.
Also jeder kann sich im Prinzip dazu bekennen, kann sagen, ich möchte mitmachen und kann dann Anschläge durchführen. Das geht auch, ja. Es geht sogar im Nachhinein. Jemand führt einen Anschlag durch und sagt dann nachher, ich habe das im Auftrag des IS gemacht. Oder schickt dann eine Nachricht an die Pressestelle des IS und die sagen, ja wunderbar, das waren wir. Also das ist sozusagen ein terroristisches Franchise-Unternehmen.
Diese einzelnen Initiativen, die sind sehr, sehr schwer mitzuverfolgen, sehr, sehr schwer aufzudecken. Deswegen kann es eben auch immer wieder passieren, dass hier Leute zur Tat schreiten, ohne dass man das Erweckungserlebnis sozusagen mitbekommen hat. Gott sei Dank ist es im Verbund der Nachrichtendienste auch auf technischem Weg das ein oder andere Mal gelungen, dann im Internet Vorbereitungshandlungen zu detektieren und dann das Schlimmste zu verhindern.
Auch BND-Chef Bruno Kahl hält den ISPK momentan für den stärksten, den dominantesten Teil des Islamischen Staates. Zentral für sein Wachsen und die Vernetzung ist das Internet. Oft sind es Videobotschaften, bei denen es meist darum geht, dass der Westen überwunden werden muss, dass der Westen islamfeindlich ist und Muslime grundsätzlich andere Werte haben. All diese Narrative spielen Gruppen wie dem ISPK in die Hände. Michael Götschenberg.
Die islamistischen Terrororganisationen, insbesondere der IS, aber auch der Ableger ISPK, produzieren Filme in mehreren Sprachen, verbreiten Anleitungen, wie man Anschläge verüben soll, wie man Sprengstoff herstellt, wie man Bomben bastelt. Das alles gibt es im Internet. Man muss nur lange genug suchen, dann findet man das auch. Und Telegram als Verbreitungskanal, als Kommunikationsplattform, auch um sich für schwere Verbrechen zu verabreden, ist ein echtes Problem. Da Telegram auch der Bitte von Sicherheitsbehörden, Inhalte zu löschen, häufig nicht nachkommt. Insofern gibt es Kommunikationswege, es gibt die Propaganda im Internet und das ist für die Sicherheitsbehörden in der Tat ein Riesenproblem.
Halten wir fest, die radikal-islamistische Gruppe ISPK wächst und wächst. Macht ihren Job per Social Media echt gut, schindet Eindruck mit großen Anschlägen und kann so immer mehr Anhänger für ihren Terrorverein rekrutieren. Ein bisschen wie ein ausnahmsweise gut funktionierendes Schneeballsystem, ein sehr gefährliches allerdings, auch für Deutschland.
Die deutschen Sicherheitsbehörden nehmen die Gefahr, die von ISPK ausgeht, sehr ernst. Zum einen, weil die Organisation erklärt hat, dass sie Anschläge auch in Westeuropa verüben möchte. Und zum anderen, weil man weiß, dass es bereits ISPK-Anhänger in Deutschland gibt. Viele von ihnen sollen im Zuge der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, nach Deutschland gekommen sein, sollen die Ukraine als Fluchtroute oder als Transitroute Richtung Westeuropa genutzt haben und sind seitdem hier. Die meisten sind auf dem Radar der Sicherheitsbehörden und man stellt fest, dass sie sich vernetzt haben. Und man geht eben davon aus, dass das eine Struktur ist, der man durchaus zutraut, dass sie auch komplexere Anschläge verwirklichen könnte.
Und auch Islamforscherin Susanne Schröter schätzt die Gefahr als sehr hoch ein.
Weil wir Schläferzellen haben, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Wir wissen, dass die da sind, aber wir wissen nicht, wo die sind. Das große Problem, das jetzt Deutschland auch noch hat, ist, dass unsere Geheimdienste, Sicherheitsdienste durch den Datenschutz sehr begrenzt sind. Wir sind also, kurz gesagt, immer darauf angewiesen, dass ausländische Geheimdienste uns die entscheidenden Tipps geben.
Und genau so einen Tipp gab es auch in einem anderen Fall, einem Fall in Deutschland, Ende 2023, erzählt Michael Götschenberg.
Es gab einen Warnhinweis auf angeblich geplante Anschläge in mehreren europäischen Städten, in Wien, in Madrid und in Köln. Man hatte dort offenbar Hinweise darauf, dass eine Kirche jeweils der Ort sein könnte, an dem der Anschlag geplant ist. Man ist in Köln davon ausgegangen, dass es sich, wenn dann, nur um den Kölner Dom handeln könnte.
Ein Anschlag auf den Kölner Dom könnte genau die Wirkung entfalten, die sich der ISPK vermutlich wünscht. Nicht nur, weil sich dort praktisch zu jeder Tageszeit hunderte Menschen aufhalten, entweder weil sie dorthin wollen oder eben zum Hauptbahnhof nebenan. Es gibt aber auch noch etwas anderes, was ihn für Terroristen zum reizvollen Ziel macht, erzählt Islamforscherin Susanne Schröter.
Ja, der Kölner Dom ist ein Symbol, ist ein christliches Symbol. Es ist ja auch für die Kölner, auch für die Deutschen ist es ein Symbol. Selbst für die Nichtchristen ist es eins. Und wenn es gelingen würde, da einen Anschlag durchzuführen, dann würde das bedeuten, der Staat ist schwach, der Staat ist hilflos. Wir sind in der Lage, zuzuschlagen, wo immer wir wollen. Wir können uns die symbolträchtigsten Orte des Westens aussuchen und können dort zuschlagen. Das ist ein unglaubliches Zeichen von Stärke, was da gesendet wird.
Die Sicherheitsbehörden nehmen die Hinweise sofort sehr ernst. Die Kölner Domplatte verwandelt sich kurz vor Weihnachten 2023 in eine Hochsicherheitszone. Michael Götschenberg.
Es ist also in großem Umfang Polizei dort postiert worden. Man hat umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt in Tiefgaragen im Kölner Dom selbst. Der Kölner Dom war zwischenzeitlich geschlossen. Wenn er dann geöffnet war, rund um die Weihnachtstage und in den Tagen bis zum Jahreswechsel, konnte der Dom nur nach umfangreichen Sicherheitskontrollen betreten werden. Also man hat tatsächlich das große Besteck ausgepackt, alles in Bewegung gesetzt mit hoher Polizeipräsenz, um sicherzustellen, dass dort auf keinen Fall ein Anschlag realisiert werden könnte. Das heißt, man ist auf Nummer sicher gegangen, man hat die Warnung ernst genommen, man hat im Endeffekt aber nicht nachweisen können, dass die Personen, die man im Visier hatte, tatsächlich einen Anschlag verüben wollten.
Zwar kam es zu Festnahmen, aber alle mussten letztendlich wieder freigelassen werden. Thomas Haldenwang, Präsident des Deutschen Inlandsgeheimdienstes, ordnet die Situation damals im Dezember 2023 mal aus heutiger Sicht für uns ein.
Ein unmittelbarer Anschlag stand sicherlich nicht bevor, aber es gab auffällige Planungen, es gab auffällige Verhaltensweisen und die verantwortlichen Polizeibehörden haben sich dann richtigerweise dafür entschieden, einzuschreiten zu einem Zeitpunkt, als vielleicht auch die Beweislage noch nicht eindeutig war. Man hätte diesen Fall sich weiterentwickeln lassen können, man hätte dann vielleicht auch eine andere Beweislage noch dadurch erlangen können, aber hier geht im Zweifel immer Sicherheit vor Täterverfolgung und entsprechend haben die nordrhein-westfälischen Behörden gehandelt.
Im Zweifel geht die Sicherheit immer vor. Nach demselben Prinzip haben auch die Behörden in Österreich gehandelt, als sie Monate später alle Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt haben. Parallel dazu nehmen sie zwei Verdächtige fest und führen eine Razzia am Wohnsitz des 19-jährigen Hauptverdächtigen durch. Der lebt in Ternitz, einer kleinen Gemeinde rund 80 Kilometer südlich von Wien.
Die Vorbereitungshandlungen im Haus in Ternitz haben sich auf die Herstellung von Sprengstoff konzentriert. Wir haben chemische Substanzen sichergestellt,
sagt Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, bei einer Pressekonferenz. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, DSN, gibt an, der Festgenommene habe vorgehabt, sich selbst und eine große Menschenmenge vor dem Stadion zu töten. Mit einer Sprengstoffbombe und auch mit Stichwaffen. Ein lange erarbeiteter Plan. Wenige Wochen zuvor habe er einen Treueschwur auf den IS abgelegt. Neben dem Hauptverdächtigen wird ein weiterer junger Mann festgenommen. Klar ist, auch hier soll der entscheidende Hinweis auf die Pläne von der CIA gekommen sein.
Grundsätzlich ist es so, dass konkrete Warnungen vor tatsächlich oder angeblich geplanten islamistischen Anschlägen sehr häufig aus dem Ausland kommen, sehr häufig von den amerikanischen Geheimdiensten, aber nicht nur, zum Teil auch aus den Herkunftsländern der Personen, die man im Visier hat. Das macht schon deutlich, dass der BND an der Stelle nicht über die Möglichkeiten verfügt, über die insbesondere die Amerikaner verfügen. Das ist aber auch nicht erstaunlich, weil die amerikanischen Geheimdienste sehr viel größer sind, sehr viel leistungsstärker sind, eine andere Rechtsgrundlage haben, sehr viel mehr Personal haben. Die spielen in ihrer ganz eigenen Liga. Das ist eine Liga, die deutsche Nachrichtendienste nie erreichen werden. Und man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ausschließlich die deutschen Geheimdienste von diesen Warnhinweisen der Amerikaner profitieren. Das ist in anderen westlichen Ländern auch der Fall. Da wird es allerdings nicht öffentlich. In Deutschland wird es in der Regel öffentlich, wenn es einen derartigen Warnhinweis aus dem Ausland gegeben hat.
24. März 2024 im Basmanni-Bezirksgericht in Moskau. Ein dunkelhaariger Mann in dunkelblauem Trainingsanzug wird mit den Händen auf dem Rücken in Handschellen und vornübergebeugt quer durch einen hell beleuchteten Korridor geführt. Als der Mann und die Beamten, allesamt vermummt, bewaffnet und mit schwarzen Sturmhauben, an den zahlreichen Journalisten vorbeimarschieren, spricht niemand ein Wort. Zu hören ist nur das Klicken der Kameras und die schweren Schritte der Männer. Im Gerichtssaal wird der Angeklagte auf eine Bank in eine Art Glaskubus gesetzt. Seine linke Gesichtshälfte ist stark geschwollen, seine Züge gelähmt. Vor der Glasscheibe machen Journalisten unaufhörlich Fotos von ihm. Doch er sieht noch halbwegs lebendig aus im Vergleich zu den drei anderen mutmaßlichen Verdächtigen, die ebenfalls geschunden vorgeführt werden. Sie alle stammen aus Tadschikistan. Der jüngste von ihnen, 19 Jahre alt, wird sogar auf einer Trage hereingebracht. Er kann sich offensichtlich nicht mehr bewegen, er scheint bewusstlos. Der ARD-Korrespondent in Moskau, Björn Blaschke, erinnert sich an dieses brutale Zurschaustellen.
Die sind nachher von der russischen Justiz vorgeführt worden, mit Folterspuren versehen. Also einer hatte ein abgeschnittenes Ohr offensichtlich, einer hatte noch eine Plastiktüte um den Hals. die man ihm möglicherweise vorher schon über den Kopf gezogen hatte, um ihm die Luft zum Atmen zu nehmen. Man sagt auch, dass einer wahrscheinlich mit Elektroschocks gequält worden sei. Also das ist schon ein richtig brutales Vorgehen gewesen dann der sogenannten Sicherheitskräfte in Russland. Und da steht jetzt an, dass die irgendwann vor Gericht gestellt werden.
Und dass sie danach dann eventuell auf ewig in irgendeinem russischen Lager verschwinden. Ob diese Männer aber tatsächlich schuldig sind, das werden wir wohl nie herausfinden, sagt auch Michael Götschenberg.
Wie überhaupt, wir natürlich nicht wissen, was die Ermittlungen zu dem Hintergrund des Anschlags ergeben haben, was die Russen da tatsächlich gefunden haben, was Behauptungen, Propaganda ist, um vielleicht die Gelegenheit zu nutzen, Personen einzusammeln, die man schon immer auf dem Radar gehabt hat. All das lässt sich für uns nicht bewerten.
Die große Frage ist ja immer, was bleibt von all dem? In Moskau bleibt vor allem eine Ruine als Mahnmal. Die Krokus City Hall ist nur noch ein verkohlter Haufen Schutt und Asche und reiht sich ein in die anderen grausigen Attentate bei Konzertveranstaltungen. Das Bataclan in Paris 2015, das Ariana Grande Konzert in Manchester 2 Jahre später, bei dem 22 Menschen starben, vor allem Kinder und Jugendliche. Und dann eben das schrecklich große Finale mit den 140 Toten, die Krokus City Hall in Moskau. Und bei all dem gibt es leider für die Zukunft kaum einen Silberstreif zu vermelden. Der islamistische Terrorismus, ob nun vom IS oder einem seiner Ableger, wird auch in den kommenden Jahren eine Bedrohung bleiben, sagt Michael Götschenberg.
Wenn man sich anschaut, wie viele Anschlagsversuche und tatsächlich verübte Anschläge es in den vergangenen Monaten gegeben hat, entsteht tatsächlich der Eindruck, dass man hier möglicherweise wieder am Beginn einer neuen Welle von Anschlägen ist. Ganz sicher kann man das zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Das größte Problem für die Sicherheitsbehörden sind im Endeffekt Einzeltäter oder allein handelnde Täter, die sich radikalisieren, die bis zu dem Punkt kommen, dass sie einen Anschlag verüben wollen, die aber darüber mit niemandem sprechen. In diesen Fällen ist es für die Sicherheitsbehörden fast unmöglich, davon etwas mitzubekommen und derartige Anschläge zu verhindern, insbesondere wenn sie mit ganz einfachen Mitteln verübt werden, wie beispielsweise mit einem Messer oder wenn jemand beschließt, mit einem Auto in eine Menschenmenge zu fahren.
Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ist jedoch überzeugt, Deutschland ist vorbereitet und mit dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum GTAZ bestmöglich aufgestellt für die Abwehr von großen Anschlägen.
Wir haben einen ziemlich guten Überblick über die Szene, auch hier in Deutschland. Wir haben Vorstellungen auch davon, dass Menschen auch nach Deutschland eingereist sind oder nach Westeuropa eingereist sind, die vielleicht sympathisieren mit dem IS oder bereits dazugehören. Alle denkbaren Vorkehrungen sind unternommen, um derartige Anschläge in Westeuropa zu verhindern. Ich bin sehr optimistisch, dass wir hier in Deutschland jedenfalls einen solchen Großangriff zukünftig verhindern könnten.
Und was man auch festhalten kann, ist, dass es beim Thema islamistischer Terrorismus immerhin eine sehr gut funktionierende Kooperation, ein faires Miteinander der Geheimdienste gibt. So unser Experte Michael Götschenberg.
Es wird vor Anschlägen gewarnt, wenn man entsprechende Hinweise bekommen hat. Es werden nicht nur Freunde gewarnt, es werden auch Feinde gewarnt. Und man ist in den vergangenen Jahren ziemlich gut darin gewesen, tatsächlich oder angeblich geplante Anschläge von islamistischen Terroristen oder Terrorverdächtigen zu vereiteln. Man hat diese Gefahr sehr auf dem Schirm, man hat auch die Akteure auf dem Schirm und man ist bisher ziemlich gut darin gewesen, etwaige Pläne zu durchkreuzen.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und in der kommenden Folge bei Dark Matters geht es um eine Geschichte, die viele nur noch von Schwarz-Weiß-Fotos kennen. Die Geschichte der RAF, die mit der Verhaftung der mutmaßlichen Ex-Terroristin Daniela Klette im Februar 2024 plötzlich wieder sehr aktuell wurde und es bis heute bleibt. Wer wird zu Recht und wer zu Unrecht verdächtigt? Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen einfach niemand glaubt? Unter Verdacht in der 7. Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle, bei denen Menschen zu Recht oder zu Unrecht unter Verdacht geraten sind. Bayern 3 True Crime. Unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nasu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten in dieser Folge, Björn Blaschke und Susanne Schröter. Und zusätzlich an Thomas Haldenwang und Bruno Kahl.